Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wollen wir uns mit dem Thema Einkommen und Einkommensungleichheit beschäftigen. Dabei geht es auch um die Mythen rund um Löhne in Deutschland. Viele haben da, glaube ich, falsche Vorstellungen von dem, was man in Deutschland so verdient.
Ja, und wenn man sich die Videos von Erfolgscoaches bei YouTube und Instagram ansieht, da hat man schnell den Eindruck, mit ein bisschen Cleverness und Disziplin könne man ohne Probleme Einkommensmillionär werden. Der Kryptorausch und der Influencer-Boom haben tatsächlich einige sehr schnell sehr reich werden lassen, aber mit der normalen Arbeitswelt, in der sich viele Millionen Menschen befinden in diesem Land, hat das überhaupt nichts zu tun. Und wer sich jetzt selbst fragt, ja, wo bin ich eigentlich verortet? Bin ich reich? Gehöre ich zur Mittelschicht? Bin ich arm? Der ist hier genau richtig.
Reichtum, Mittelschicht, Wohlstand, das sind ja sehr dehnbare Begriffe und das konnte man ja auch schon daran sehen. Wir haben in der Speak Easy Bar vor 2-3 Monaten mal darüber gesprochen, dass junge Menschen oft eigenartige Einkommensziele sich setzen. Sie wurden ja dann gefragt für so eine Studie, was sie denn später im Monat verdienen wollen und dann sagten sie ja so 8 bis 10.000. Und man denkt so, ja, das ist vielleicht für den einen oder anderen möglich. Sie hätten auch einfach sagen können, wir wollen reich werden, aber das ist nicht die Realität unbedingt.
Zuerst wollen wir aber auf unsere Bonusinhalte hinweisen. Am vergangenen Wochenende ist ja die neue Speak Easy Bar erschienen, wo wir am Anfang gesprochen haben über Themen, die uns zuletzt besonders interessiert haben. Da war zum Beispiel der Verkauf von OnlyFans, aber auch die Frage, was ist das eigentlich für ein Geschäftsmodell? Wie wird da mit der Einsamkeit und der Lust der Leute Geld verdient und wer verdient eigentlich da wirklich Geld? Es geht um die Wehrpflicht, die jetzt höchstwahrscheinlich wieder kommen wird, aber es geht natürlich vor allem um die Publikumsfragen. Ja, da gibt es zum Beispiel die Frage, was ist mit der sogenannten Überbevölkerung in der Welt? Oder aber können wir uns vorstellen, eine Wohlstand für alle Playlist zu erstellen? All das und viel mehr haben wir beantwortet in der Speak Easy Bar und bald kommt dann ja auch noch Wohlstand für alle Literatur und da sprechen wir diesen Monat über Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper.
Wer das hören möchte und damit auch diesen Podcast unterstützen will, kann das ganz einfach tun über 3 Möglichkeiten. Also wer bei Apple ist und bereit ist, einen bisschen höheren Preis zu zahlen, weil Apple ja immer noch eine Sondergebühr verlangt, aber sagt, es ist so wunderbar bequem, kann einfach die Zusatzinhalte über Apple buchen. Außerdem sind wir bei Steady und Patreon. Da kann man ab 3 € im Monat dabei sein, bekommt also Zugang zu den aktuellen und auch zu allen alten Folgen der Speak Easy Bar und von Wohlstand für alle Literatur. Dort kann man sich ganz einfach anmelden und man kann dann auch den Podcast überall hören. Das heißt, man muss jetzt nicht am Browser sitzen und dort den Podcast aufrufen oder so etwas, sondern man bekommt dann den RSS-Feed und den kann man einfach in den präferierten Podcatcher einpflegen. Und dann ist das Podcast hören wie immer möglich.
So ist es und nicht anders. Wo liegt nun das Mediangehalt für Singles in Deutschland? Nun, das liegt, wenn man Vollzeit arbeitet, natürlich, ja, davon gehen wir jetzt immer aus bei diesen Zahlen, liegt bei knapp 2.300 € netto. Das heißt, nachdem Steuern und Sozialabgaben weg sind, verdient der mittlere Einkommensbezieher in Deutschland 2.300 €. Also die eine Hälfte der Bevölkerung, die liegt drunter, die andere liegt drüber. Das heißt Mediangehalt. Und das ist auch aussagekräftiger, als wenn wir jetzt den Durchschnitt nehmen würden. Denn beim Durchschnitt entsteht eine starke Verzerrung dadurch, dass wir ja viele Leute haben in Deutschland. Klar, relativ gesehen sind es nicht so viele, aber in absoluten Zahlen dann doch. Ne? Wir haben schon einige Leute, die verdienen extrem, extrem, extrem gut. Ja, zum Beispiel Einkommensmillionäre und die ziehen diesen Durchschnitt dann sehr nach oben und dadurch ist es nur so mäßig repräsentativ. Dennoch können wir sagen, wenn wir uns diesen Median erstmal ansehen, steht Deutschland international sehr gut da. Kaufkraftbereinigt ist das monatliche Mediangehalt in Deutschland ca. 300 € höher als im EU-Durchschnitt. Und jetzt fragt man sich natürlich, klar, wir können das so international vergleichen, das machen wir später auch noch ausführlicher, aber ab wann ist man eigentlich innerhalb Deutschlands in der sogenannten Mittelschicht?
Ja, das ist ja die Schicht, von der immer die Rede ist, wenn Politiker irgendetwas verkaufen wollen, wenn sie Wahlkampf machen, wollen sie immer die Mittelschicht erreichen. Und klar, in der Mitte trifft man die meisten. Die Frage ist natürlich, was versteht man unter Mitte? Wir kommen ja hier mit Zahlen und die sind, glaube ich, am besten, dass wir jetzt nicht anfangen zu überlegen, wie fühlt sich die Mitte oder sonst was, sondern wir können mit ganz klaren Zahlen benennen, was ist eigentlich mit Mittelschicht gemeint. Wenn wir uns beispielsweise ansehen, wie das IW das aufgeschlüsselt hat, dann kann man sagen, ab einem Single-Netto-Einkommen von 1.850 Euro bis 3.470 Euro gehört man zur Mittelschicht und jeder Zweite gehört zu dieser Mittelschicht. Das heißt, das sind die Zahlen, die man sich merken muss, also 1.850 bis 3.470. Bei Singles, bei Familien ist das immer dann ein bisschen anders, kann man sich denken, kann man aber auch ausrechnen, wenn man will. Wir verlinken auch mal auf so einen Rechner, mit dem man so ein bisschen rumspielen kann, um sich darüber im Klaren zu sein. Man fragt sich aber auch, was taugt eigentlich dieser Begriff? Denn man ist natürlich mit 1.850 Euro, wenn man dann entsprechend Miete zahlen muss in einer größeren Stadt, nicht so toll gestellt, ja.
Und nee, vor allem, du hast ja gesagt, Mittelschicht geht von 1.850 bis 3.470 Euro. Das ist fast eine Verdopplung. Also es ist ja einfach ein völlig anderes Leben. Also 1.850 oder 3.500 Euro knapp, ja. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Das ist wirklich ein gigantischer Unterschied in der Lebensqualität. Also da, da bleibt so viel liegen auf dem Weg von oben nach unten an Lebensqualität.
Ja, ja, eben. Es ist schon interessant, wie man einfach so sagt, da einigen wir uns mal auf eine Mittelschicht. Also ich glaube, es passiert dann auch, weil man so sagen will, gut, Mitte müssen die meisten sein und wie kriegen wir die meisten hergestellt? Und dann verbindet man da Punkte miteinander, bei denen man sagen muss, ja, das ist ziemlich anders. Ja.
Das sind dann die mittleren 60% oder so der Einkommensbezieher, die nimmt man dann und klar, die haben dann natürlich eine riesige Bandbreite.
Ja. Ja, 50% sind es ja hier. Und die oberen 20%, zu denen gehört man ab dann 3.500 Euro. Und jetzt nochmal für die, die es genauer wissen wollen, was Reichtum anbelangt. Als relativ reich und zu den obersten 4% gehörig zählt man, wenn man ein Nettoeinkommen von 5.800 Euro hat. Und das sind ja jetzt alles noch überschaubare Zahlen. Also zu den obersten 4% mit 5.800 Euro, das hätten sich wahrscheinlich nicht alle so gedacht, dass das so ist.
Ja, also die Schüler, die 10.000 bis 12.000 oder 8.000 bis 10.000 verdienen wollen, die wollen auf jeden Fall in die ganz obersten Prozent damit. Und ja, da kann ja jeder
überlegen. Das erste Prozent wollen die, ja.
Ja, ja. Und wir haben ja schon oft über das Thema Armut gesprochen hier im Podcast. Das ist auch sinnvoll. Kürzlich gab es ja erst eine Studie, die nochmal erschreckend war. Von Helena Steinhaus wurde diese Studie präsentiert. Und da konnte man zum Beispiel erfahren, dass mehr als die Hälfte der Eltern im Bürgergeldbezug regelmäßig am eigenen Essen sparen muss, damit die Kinder satt werden. Das ist also sehr dramatisch, die Armut in Deutschland. Heute soll es aber dennoch nicht um die Armen gehen, sondern um mittlere und hohe Einkommen. Vermutlich werden jetzt einige erstaunt sein, dass man schon in Anführungszeichen ab 5.800 Euro netto zu den einkommensreichsten 4% zählt. Da merkt man, okay, über Einkommen reich werden, das ist gar nicht so leicht. Also wenn man bedenkt, dass eine voll ausgestattete Mercedes C-Klasse oder ein Dreier BMW, was das jeweilige Mittelklasse-Modell bei diesen zugegeben sehr renommierten Autoherstellern sind. Ja. Das kostet über 60.000 Euro. Und wenn man dann bedenkt, ja, das muss ja noch versichert und betankt werden, wäre das gesamte Jahresgehalt eines relativ Reichen mit einem Mal aufgebraucht. Zwar werden diese Autos natürlich häufig geleast oder ballonfinanziert, aber es zeigt sich schon, wie verschoben die Relationen sind. Also für die Mittelschicht ist so ein neues Mittelklasse-Auto kaum bezahlbar.
Wenn man außerdem weiß, dass der Bau eines Einfamilienhauses plus Grundstück unter 600.000 Euro kaum machbar ist, stellt sich die Frage, wer soll sich das denn leisten können? Die Antwort, die Mittelschicht nicht. Sollte nicht doch irgendwo Erbe vorhanden sein, dann sieht die Sache wieder anders aus. Erst für die reichsten 10% wird ein Baukredit, der 20% Eigenkapital verlangt, finanzierbar. Und wann gehört man überhaupt zu diesen obersten 4% bei den Einkommen? Also welche Berufe muss man dann haben? Naja, man muss Führungspositionen in der Industrie haben oder in Banken, IT, Pharma, Oberärzte, Richter in höheren Ebenen, Senior Software Engineers, Investmentbanker, Unternehmensberater, Entwicklungsingenieure. Da sprechen wir von solchen Gehältern. Wir merken schon, okay, das sind jetzt nicht die Berufe, die alle gerade ausführen. Ja, also das ist eine sehr kleine Gruppe, von der wir da überhaupt sprechen, wo das möglich ist. Und es ist ja doch erstaunlich, du hast ja eben schon die Erfolgscoaches angesprochen, wie sehr sie die ganze Zeit diese 1%-Themen bespielen, Einkommensmillionär sein, die reden ja dann auch über Wegzugssteuer und was man beachten muss, ja. Und die haben ja ein Publikum von Hunderttausenden, ja, und Millionen zum Teil. Und man fragt sich, okay, aber was guckt ihr euch das alle gerade an? Ihr spielt doch überhaupt gar nicht in der Liga.
Nein, aber die wollen halt dorthin, die wollen auch irgendwie es schaffen, dorthin zu kommen und verstehen nicht, dass sie eigentlich dort nur ausgenutzt werden. Aber jetzt ist natürlich immer dieser, da gibt es ja so einen Diskurs, der so ganz prominent ist. Ja? Und das heißt ja immer wieder, ja, die Löhne in Deutschland, die sind ja netto nur so niedrig, weil der gierige Staat so hohe Steuern verlangt. Und wenn wir uns das international anschauen, dann stimmt das auch. Also laut OECD liegt der sogenannte Steuer- und Abgabenkeil, der Tax Wedge, bei knapp 48%. Also knapp die Hälfte von so einem normalen Einkommen ist eigentlich schon wieder weg. Heißt also, von 100 Euro Arbeitskosten für einen durchschnittlichen Alleinstehenden fließen fast die Hälfte an den Staat und die Sozialversicherung. Zum Vergleich, in den USA liegt dieser Wert bei rund 28%. Heißt das zum Beispiel, dass man dann als Deutscher sagen sollte, na dann geht's ab nach Amerika? Ist auch wieder schwierig, aber das sehen wir uns gleich an.
Die Steuern sind bei mittleren Einkommen erstmal gar nicht so hoch, denn wir haben ja in Deutschland ein progressives Modell, heißt, wer mehr verdient, muss mehr Steuern zahlen, hat also einen höheren Steuersatz auch. Erstmal hat man ja einen größeren Freibetrag und dann beginnt das ja so langsam zu steigen. Eine alleinstehende Person mit 30.000 Euro Bruttojahresgehalt zahlt nur 1.800 Euro Einkommensteuer im Jahr. Also das sind 6%. Ja, weil ja eben auch dieser Freibetrag damit drin steckt. Allerdings schon über 6.000 Euro Sozialabgaben. Das heißt, mehr als ein Viertel des Gehalts muss man dann doch abgeben. Und wir sprechen hier wohlgemerkt von Angestellten. Bei Selbstständigen kann das natürlich dann noch höher ausfallen mit den Sozialabgaben. Bei Spitzenverdienern ist das aber anders. Da machen die Steuern wesentlich mehr aus. Kommen wir nochmal auf diese 5.800 Euro zurück, die einen laut IW zu den reichsten 4% machen. Da muss man ja so fast das Doppelte brutto verdienen, um dann netto auf 5.800 zu kommen. Und übrigens, wenn man das verdient, nur mal nebenbei, damit wir das mal in der globalen Dimension sehen, wenn man das verdient, dann gehört man zum einkommensreichsten Prozent der Welt.
Laut DIW ist es so, dass die untersten 10% der Haushalte real in den letzten 30 Jahren, also seit 1995, nur 1,4% mehr in der Tasche haben. Das oberste Dezil, also die obersten 10%, haben aber fast 60% mehr. Das heißt, für die obersten 10% ist richtig gut gelaufen. Und auch noch das zweithöchste Dezil erreicht ein Plus von 39%. Aber je niedriger man sieht, desto geringer sind die prozentualen Lohnzuwächse. Das heißt also, von der Entwicklung der letzten 30 Jahre haben normale Beschäftigte gar nicht oder fast gar nicht profitiert. Und die obersten, so 10-20%, die haben enorm viel von diesem Einkommenszuwachs davongetragen, der gesamtwirtschaftlich natürlich stattgefunden hat. Guido Zinke schreibt, die Reallöhne sind in Deutschland zwischen 1991 und 2019 um lediglich 12,3% gestiegen, obwohl sich die Nominallohnsteigerung auf 60,7% belief. Zurückzuführen ist dies auf die Entwicklung der Verbraucherpreise, die die jährlichen Raten der Reallohnentwicklung nivellierten. Und das ist ja jetzt eine Zahl, die zwischen 91 und 2019 berechnet wurde.
Das verschärft sich dann noch.
Seitdem haben wir nochmal eine Inflation gehabt, die wir so seit Jahrzehnten in Deutschland nicht gesehen haben. Also Isabella Weber und Tom Krebs haben in Foreign Affairs festgestellt, dass die Deutschen durch die Energiekrise der letzten Jahre die höchsten Reallohnverluste seit dem Zweiten Weltkrieg erlitten haben. So, auch schon schlimm genug. Und dazu kommen dann ja auch noch die Mieten. Also wir sehen, dass gerade Haushalte mit niedrigem Einkommen enorm viel für die Miete ausgeben müssen. Also die müssen knapp 36% ausgeben, also über ein Drittel ihres Einkommens. Und das sinkt dann quasi zunehmend. Also wer ein sehr hohes Einkommen hat, der gibt ein knappes Fünftel des Einkommens aus für die Miete oder fürs Haus oder was auch immer. Aber trotzdem sehen wir auch hier gibt es eine enorme Schieflage sozial.
Ja. Ja, die Inflation, du hast es angesprochen, die Mieten, das sind natürlich ganz entscheidende Faktoren, dass die Reallöhne nicht steigen. Es ist ja auch so, dass wir bei der Inflation schon mehrmals darauf hingewiesen haben, dass diese besonders die Haushalte ja trifft, die das Einkommen, das da ist, auch fast vollständig im Monat ausgeben müssen. Und zwar für Energie, Lebensmittel etc. Wenn wir gerade in diesen Bereichen, das hat ja Tom Krebs auch sehr gut in seinem Buch geschildert, wenn wir in diesen Bereichen sehen, dass da aber nicht einfach der normale Durchschnittsinflationswert festzustellen ist, sondern dass dort Preissteigerungen von 20%, 30% und 50% zum Teil stattgefunden haben, bedeutet das einfach, dass man dann plötzlich im Monat 200 oder 400 Euro mehr ausgeben muss für Energie und Lebensmittel. Also man erlebt dann in diesem Bereich eine ganz andere Inflation wie dieser Durchschnittswert, von dem man sagen kann, naja, 5%, 6% ist schon viel. Aber wenn wir jetzt plötzlich davon reden, dass da also ein Sechstel oder ein Siebtel des gesamten Monatsetats aufgefressen wird, dann bedeutet das natürlich was ganz anderes. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist das eine, auf der anderen Seite aber wird doch auch ganz viel verdient. Und ja, wir haben natürlich auch Einkommensmillionäre in Deutschland. Also es empfiehlt sich zum Beispiel CEO von einem DAX-Konzern zu werden. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um aus dem Finanziellen so grob rauszukommen, aus irgendwelchen Sorgen. Ja, da verdient man nämlich durchschnittlich 6,3 Millionen. Und wenn man dann mal so sich das ansieht, wie viel verdient dann der CEO bei Adidas oder Volkswagen im Vergleich zu den Normalangestellten, ja, dann kommen die auf Gehälter, die 70 mal oder 85 mal höher sind. Wenn man das dann mit den USA vergleicht, dann stehen die auch noch arm da. Da werden ja durchaus CEO-Gehälter gezahlt, die schon mal 1500 mal so hoch sein können als die normalen Angestelltengehälter, die gezahlt werden. Aber trotz dieser ganz hohen Gehälter, über die man natürlich diskutieren kann, stellt sich natürlich die Frage, und die stelle ich wirklich direkt an dich, weil ich auch da immer rätsel, wie geht man eigentlich politisch, strategisch damit um, wenn es um Einkommensbesteuerung geht? Und ich rufe uns etwas in Erinnerung, was wir schon mal zitiert haben, nämlich als wir uns mit der Linken und dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl beschäftigt haben. Und da stand der Satz, ab einem Jahreseinkommen von 85.000 Euro soll der Steuersatz 53% betragen. Für Einkommen über 250.000 Euro sind 60% und für Einkommen über 1 Million Euro sogar 75% vorgesehen. Was machen wir jetzt damit? Also das bedeutet ja, dass hier natürlich die Mehrheit entlastet würde. Damit. Hm. Ne? Also, und ich will jetzt mal vor allem auf diese 53% abzielen ab 85.000 Euro. Da kann man sagen, ja, das verdienen ja nicht die meisten, sondern das ist ja schon ein kleiner Teil. Aber ist das überhaupt strategisch sinnvoll, beziehungsweise ist damit in dem Sinne was gewonnen, dass man sagt, ja, das wird Leute motivieren, das wird die Ungleichheit in der Gesellschaft effektiv und sinnvoll bekämpfen. Wie schätzen wir das ein?
Na, ich glaube nicht, dass das die Ungleichheit sonderlich nennenswert bekämpfen wird. Also ich meine, das ist ja erstmal eine Sache der Frage, wie finanziert man den Staatshaushalt? Aber im Regelfall kannst du ja davon ausgehen, dass dieses Geld jetzt nicht einfach, was dann da eingenommen wird, den Armen gegeben wird, sondern das soll dann ja durch Entlastungen bei anderen Einkommensteuerzahlern quasi wieder ausgeglichen werden. So, aber ich würde denken, klar, dann haben diese mittleren Einkommensbezieher, die werden dann in der Tat etwas mehr Geld im Monat haben, auch wenn man natürlich sagen muss, so viele Top-Einkommensbezieher, die über 250.000 haben, gibt es jetzt auch nicht, dass das in der Gesamtbevölkerung dann nennenswert Entlastungen mit sich bringt, die so richtig massiv
sind. Ja, aber
sind.
Bei den 85.000 schon. Also wenn wir bedenken, wenn man jetzt 85.000 Euro brutto verdient, dann hat man einen Höchststeuersatz, Grenzsteuersatz von 42%. Das wären jetzt 11% mehr und das ist schon eine ganz große Gruppe. Also da kann man schon dann danach ein bisschen Geld verteilen.
Ja, gut, klar, so gesehen kann man es machen. Also ich bin da mittlerweile recht leidenschaftslos, muss ich gestehen.
Ja, ich will es nochmal strategisch fragen. Also ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob man das Geld brauchen kann und wo kann man es hinnehmen. Also ich frage mich jetzt, weil man ja auch so ein bisschen gucken muss, wo sind Leute ideologisch oder so, wenn viele sowieso davon ausgehen, dass in Deutschland mehr verdient wird, als es eigentlich der Fall ist. Und wir zugleich sagen, also über Einkommen so richtig reich zu werden, bis auf so ein paar CEOs, und die sind ja dann oft auch schon welche, die mit dem goldenen Löffel geboren wurden, bis auf wenige Ausnahmen. Also ist das nicht denkbar, reich zu werden mit Arbeit? Und wenn man dann natürlich hingeht und sagt, jetzt die 85.000 Euro im Monat verdienen in irgendwelchen Jobs, die habe ich ja eben schon genannt, wo das vielleicht möglich wäre, denen jetzt zu sagen, wir erhöhen da die Steuern, und zwar ganz schön kräftig, auf dann insgesamt 53%. Also ob das eine sinnvoll strategische Politik ist, einfach um Mehrheiten zu bekommen. Nicht um die jetzt zu erreichen, aber um auch die anderen zu erreichen, die jetzt zwar nicht Oberärzte sind und Notare sind, aber dennoch sagen, das ist aber irgendwie eine ganz harte Besteuerung.
Ich glaube, das ist tatsächlich relativ gleichgültig, weil ich habe den Eindruck gehabt, im letzten Wahlkampf, dass eigentlich die Leute ganz andere Themen viel wichtiger fanden. Also die Frage, muss jemand, der 7.000 Euro im Monat verdient, brutto, muss der 10% mehr oder weniger Steuern zahlen? Das interessiert fast keinen. Die Leute interessieren sich für Mieten und das ist der Grund, warum zum Beispiel so viele zur Linkspartei gegangen sind, die vor 5 Jahren niemals die Linkspartei gewählt haben. Und ich glaube,
Aber so allgemein als Strategie, das würde mich interessieren. Also da gebe ich dir recht, das war bei dem Wahlkampf so. Aber was ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Strategie gerade auf diese Löhne umlenken würde und sagen, wir thematisieren das? Denn man hat das ja sehr ausführlich im Programm ausgeführt. Ausführlicher als alle anderen Parteien im Übrigen, ja. Und da scheint es also ja schon Interesse an Umverteilung zu geben. Hältst du das für sinnvoll? Also ich frage so skeptisch, weil ich nicht den Eindruck habe, dass man damit einen Blumentopf gewinnen kann.
Ja, ich glaube aber schon, dass man den Leuten ja auch auseinandersetzen kann, warum man das so tut, wie man es tut. Also das halte ich schon durchaus für möglich. Also dass man quasi den Leuten sagt, guck mal, es gibt ganz, ganz wenige und ihr gehört definitiv nicht dazu, ihr Wähler der Linkspartei. Es gibt ganz wenige, die verdienen so und so viel Geld und denen wollen wir jetzt noch mal mehr abverlangen. Das wird dir eine kleine Entlastung bescheren. Ich glaube, das ist vermittelbar.
Wir reden ja jetzt gleich noch über Vermögen, dann können wir da nochmal drauf gehen, denn da ist natürlich die größere Ungleichheit. Man wird ja zumindest sagen können, wenn man 5.800 Euro verdient, dass es jetzt nicht so ist, dass man sagt, ich kann das Geld zum Fenster rausschmeißen. Ja, also man muss natürlich schon, man hat dann sehr viele Möglichkeiten und muss sich über kleine Einkäufe und solche Dinge keine Gedanken mehr machen. Aber man ist natürlich weit davon entfernt, als so reich charakterisiert zu werden, wie jetzt man gemeinhin reich versteht.
Ja, ja. Und generell gilt natürlich, dass man damit kein Vermögen in dem Sinne aufbaut. Also ja, man kann damit natürlich ein Haus abbezahlen oder so. Ja, also wenn man jetzt 5.800 Euro im Monat hat und man hat einen Abtrag von, genau, das kann man auf jeden Fall machen. Aber das, was man jetzt wirklich im Regelfall mit vermögend meint, heißt ja eigentlich eher, man ist derjenige, der 10 Häuser bauen lässt, um die dann zu vermieten. So, und das ist natürlich damit noch lange nicht möglich. Also auch wenn man zu den obersten 10% der Gesellschaft gehört, wird man noch haushalten müssen. Und das heißt also, diese Gesellschaft, wo man wirklich sagt, da gibt es Leute, die profitieren, so richtig massig davon, von dieser Gesellschaft, das gibt es eigentlich nur für die wenigsten. Und oder anders gesagt, es gibt natürlich viel berechtigte Kritik an der Leistungsgesellschaft. Ja, aber sagen wir mal, so jemand, der 6.000 Euro netto am Ende des Monats hat, das ist tatsächlich wahrscheinlich einer, der relativ hart arbeiten geht. So, das kann man den Leuten ja zugestehen. Und das existiert ja nur für die wenigsten. Also, dass sich dieses Einkommensbeziehersein richtig lohnt, dass man also durch seine Hände Arbeit richtig gut lebt, das existiert eigentlich nur für ganz, ganz wenige. Es gibt ja ganz viele, die arbeiten genauso hart, aber die bekommen nicht so viel raus. So. Und selbst diese sehr wenigen, die werden komplett abgehängt von den Vermögenden. Ja. Also wer ohnehin schon großes Vermögen hat, der bezieht daraus natürlich viel mehr Rente etc. als so ein gut verdienender Einkommensbezieher. Und noch dazu ist es ja so, dass viele von denen, die ein hohes Vermögen haben, zusätzlich in gut bezahlten Stellen arbeiten.
Branko Milanovic nennt das Homoplutie. Also gemeint ist damit die Überlappung von Vermögens- und Erwerbsreichtum. Und er hat festgestellt, und das ist eine Klasse, die hatte Marx noch nicht kommen sehen. Ja, der ging von Rentierkapitalisten aus, von Couponschneidern, von Leuten, die ihr Kapital haben, das arbeitet für sie und dann fließt das Geld ein. Aber wir sehen, nein, es gibt Leute, die erben sehr viel Geld oder haben es schon geerbt und sind dann noch in so Spitzenjobs unterwegs, in denen sie nochmal sehr viel verdienen. Sie sind also doppelt reich, sie besitzen viel und arbeiten in exzellent bezahlten Berufen. Und wir müssen also die vielleicht auch nochmal irgendwann in einer eigenen Folge beleuchten. Jetzt hast du das Vermögen angesprochen. Man kann ja sehr gut Ungleichheit messen mit dem Gini-Koeffizienten. Und dieser funktioniert ja so, dass bei 100 Punkten einem alles gehört und bei 0 Punkten gehört allen alles. Mhm. So, und dazwischen ist natürlich viel möglich. Wenn wir uns das für das Vermögen ansehen, dann liegt der Gini-Koeffizient in Deutschland bei 72. Das heißt, das ist schon ziemlich ungleich, ja? Also das Vermögen liegt in den Händen von wenigen. Und das ist auch gestiegen, dadurch, dass man ja nicht mehr eine Vermögenssteuer hat und dass man die Erbschaftssteuer auch so gestaltet hat, dass da immer mehr Schlupflöcher sind, ist es so, dass dieser Gini-Koeffizient von 1998, da war er bei 64, jetzt auf 72 gestiegen ist. Wenn wir uns aber jetzt die Einkommen nach Steuern in Deutschland ansehen mit diesem Gini-Koeffizienten, dann sind wir an dem Punkt, dass wir da sehen, okay, da geht es schon sehr viel gleicher zu, denn da liegt der Gini-Koeffizient bei 30 Punkten. Also ist näher quasi daran, dass allen alles gehört.
Und gucken wir uns jetzt aber mal an, du hast ja gesagt, also das, der Gini-Koeffizient bei den Einkommen nach Steuern liegt bei 30. Ja. Vor Steuern liegt er aber bei 50. Wir sehen also, es gibt eine massive steuerliche Umverteilung in Deutschland, die man jetzt auch nicht einfach wegreden kann. Nee. Wir können es ja wirklich mal mit den USA vergleichen, vor Steuern und nach Steuern. Also vor Steuern hat Deutschland einen Gini-Koeffizient von 50, in den USA von 52. Es ist also relativ gleich ungleich. Ja. Wenn man die Steuern abzieht, fällt in Deutschland aber der Gini-Koeffizient auf 30. Und in den USA nur auf 42. Und damit sind die USA etwa so ungleich wie Mexiko. Das heißt, diese progressive Besteuerung in Deutschland, die verringert die Ungleichheit, zumindest bei den Einkommen, erheblich. Und der Gini-Koeffizient nach Abzug der Steuern, der ist übrigens in Kolumbien, Brasilien und Angola am höchsten, da liegt er über 50. Nun könnte man ja einwenden, schön, die Ungleichheit wurde reduziert, aber ich, sagen wir mal, vielleicht sogar als jemand, der gut verdient, ja, habt dadurch ja viel weniger in der Tasche. Was bringt mir das denn jetzt eigentlich nicht? Wäre ich nicht besser dran, wenn ich in einem Land wie den USA wäre, wo weniger weggesteuert wird oder wo weniger durch Sozialabgaben wegkommt?
Ja, stellen wir uns vor, dass jetzt die Projektingenieure und die Oberärzte alle in die USA auswandern, weil sie sagen, da habe ich ja viel mehr netto vom Brutto. Wir sehen hier also schon, es gibt eine Umverteilung. Und deshalb auch eben meine Fragen da zu dem Programm der Linkspartei. Also wie viel Umverteilung ist eigentlich da sinnvoll im Sinne eines strategischen Denkens? Also ich rede jetzt nicht davon, aber eine klassenlose Gesellschaft oder so, sondern tatsächlich, was ist strategisch machbar? Und da ist ja erstmal festzuhalten, okay, es wird schon relativ viel getan im Vergleich zu anderen Ländern, was Umverteilung betrifft, bei den Einkommen, bei den Vermögen, wie gesagt, nicht. Also das wäre das, wo man viel härter wohl rangehen müsste. So, jetzt haben wir aber gehört, in den USA ist das doch eigentlich alles viel besser. Ja, das durchschnittliche Jahresgehalt in den USA liegt laut OECD bei etwa $80.000 brutto und in Deutschland nur bei $65.000 brutto. Das ist ein enormer Unterschied, zumal wir es ja mit zwei Industrieländern zu tun haben, die beide an der Spitze so stehen und auf Augenhöhe sich doch begegnen. Aber der Unterschied ist gar nicht so groß, wenn man zum Beispiel weiß, dass eine US-Familie im Schnitt $22.000 jährlich für eine durchschnittliche private Krankenversicherung bezahlt. Dann gibt es da zwar einen Arbeitgeberanteil, der ist aber sehr viel geringer meist. Und hinzu kommen noch sowas wie Selbstbeteiligung, Zuzahlungen. Das Studium an öffentlichen Universitäten $10.000 bis $15.000 jährlich, bei privaten Unis natürlich noch höher. Studierende in den USA verschulden sich mit weit über $30.000 im Schnitt. In Deutschland gibt es 200 oder 300 Euro Semestergebühr. Ja, also wir sind da in einer ganz anderen Liga. Amerikaner geben durchschnittlich 30% ihres Einkommens für die Miete aus. In Deutschland sind es durchschnittlich 25%. Bei Städten ist es natürlich alles immer noch mal anders. Die Altersarmut und die Kinderarmut, beides ist in USA doppelt so hoch wie in Deutschland. Also das sind schon mal ganz klare Zahlen, die sagen, ja, man hat zwar nominal mehr Geld, aber real sieht es dann anders aus.
Und Jens Priewe hat für die Böckler Stiftung die Lebensstandards miteinander verglichen. Zitat: Ein wichtiges Merkmal der deutschen Gesellschaftsstruktur mit starker wirtschaftlicher Auswirkung ist die niedrige jährliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer. 1341 statt 1811 Stunden in den USA. Die Deutschen scheinen Freizeit im Vergleich zur Arbeit viel mehr zu schätzen. Allerdings ist unklar, wie frei die Entscheidungen über die Arbeitszeit in beiden Ländern tatsächlich sind. Es gibt keinen Wettbewerbsmarkt für Arbeitszeiten. Die meisten abhängig Beschäftigten haben keine Wahl oder nur zwischen Teilzeit und Vollzeit. Deutschland hat die niedrigste jährliche Arbeitszeit aller OECD-Länder, 35% weniger als die USA im Jahr 2022. Dies beruht sowohl auf niedrigeren Arbeitszeiten für Vollzeitbeschäftigte als auch auf einem viel höheren Anteil an Teilzeitarbeit. Ja, denn ist es tatsächlich so, also wir haben einerseits diese niedrigeren Arbeitszeiten, dazu kommt ja aber auch noch viel mehr. Zum Beispiel hat man in Deutschland 30-50% mehr Urlaubs- und Feiertage. Also auch da können wir noch mal sehen, dass es da hier im internationalen Vergleich vielen etwas besser geht, wenngleich wir das jetzt auch nicht übertreiben wollen. Ja, also wir werden dieses Thema, wie viel arbeiten die Deutschen eigentlich wirklich, wollen wir bald nochmal gesondert aufbereiten, weil es dann ja auch immer heißt, die Deutschen sind so faul, da wird dann mit solchen Durchschnittswerten gearbeitet. Denen sollte man auch nicht zu sehr trauen, möchte ich nur mal jetzt schon vorneweg sagen.
Kein Paradies malen, können aber doch noch was Interessantes anführen. Jens Priewe guckt auf den Medianstundenlohn und sagt, der sei eigentlich entscheidend, um das gut beurteilen zu können. Wie ist das denn so? Und da heißt es dann, dass dieser in Deutschland Kaufkraft bereinigt etwa $37 beträgt, aber in den USA lediglich bei $29 liegt. Das bedeutet, dass es da einen ordentlichen Vorsprung, nämlich von 27% zugunsten Deutschlands gibt. Und diese Differenz relativiert dann auch die Tatsache, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den USA deutlich höher ist, denn die Differenz zeigt, der typische Vollzeitbeschäftigte in Deutschland verdient pro Stunde mehr als ein amerikanisches Pendant.
Wo es tatsächlich eine krasse Unterscheidung gibt, ist dann beim obersten Einkommensdezil. Da wird in den USA mehr verdient. Ja. Also die reichsten 10% in den USA, die sind natürlich absolut und relativ viel reicher als das entsprechende Dezil in Deutschland. In Deutschland haben die obersten 10% rund 24% am Gesamteinkommen. In den USA sind es 33%.
Und das fand ich auch so lustig, als jetzt immer mal wieder in Interviews Professoren, die in Amerika sind, gefragt wurden, ob sie jetzt nicht, wo Trump an der Macht ist, lieber in Deutschland eine Professur haben wollen. Es seien doch einige Unis da, die schon die Hand ausgestreckt haben und die dann immer so, ja, sich so ein bisschen gewunden haben und meistens nicht sagen wollten, naja, ich bin ja nicht verrückt und will nur noch ein Fünftel verdienen.
Wir sehen also, Deutschland ist eine etwas gleichere Gesellschaft als die USA. Spätestens nach Steuern stellt sich das ein. Jetzt wollen wir auch nochmal die Frage aufwerfen, welchen Einfluss hat dabei eigentlich der Mindestlohn? Also eingeführt wurde der vor 10 Jahren bei damals 8,50 Euro pro Stunde.
Tatsächlich hat sich die Lohnschere zwischen Niedrig- und Durchschnittslohn verkleinert. In den unteren Bereichen wird die Ungleichheit damit verringert. Ähnliches kann man auch beobachten in Großbritannien. Dort wurde ja der Mindestlohn schon 1999 eingeführt. Der Mindestlohn hat auch Arbeitgeber natürlich dazu gebracht, die Löhne, die etwas darüber liegen, anzuheben, um genügend Abstand vom Mindestlohn zu haben. Man spricht da vom Spillover-Effekt. Aber es ist dann doch so, dass man sagen kann, der Abstand wird mitunter geringer, also zwischen denen, die Mindestlohn bekommen und die dann eine Tätigkeit etwas über dem Mindestlohn haben. Also dieser Spillover-Effekt, der lässt dann auch bald nach, sodass man sagen kann, es hat also innerhalb der Mindestlohnempfänger und derer, die da ein bisschen drüber liegen, zu mehr Gleichheit geführt. Aber es hat nicht dazu geführt, dass jetzt im Allgemeinen alle Löhne nach oben gegangen sind oder dass generell die Gleichheit zugenommen hat. Also da gibt es dann diese Anpassung nicht. Vielleicht kommen wir jetzt an dieser Stelle noch auf die Elefantenkurve zu sprechen, die ja Branko Milanović immer stark macht. Also warum heißt die Elefantenkurve? Naja, weil die so aussieht eigentlich wie ein Elefant. Und was bemisst die? Die zeigt ja, wie sich die Realeinkommen in der Welt entwickelt haben, und zwar wie dort die Anstiege zu beobachten sind. Und da stellt man fest, dass also zwischen den Jahren 1988 und 2008 ja die Einkommen in der asiatischen Mittelschicht vor allem rasant gestiegen sind, während die Einkommen in der westlichen Mittelschicht nicht mehr gestiegen sind, zeitweise sogar auch mal stagnierten. Und das bedeutet also, dass die so eine Aufholjagd gemacht haben, ne?
Genau. Das heißt, man hat da eine relative Stagnation in Deutschland bei den mittleren Löhnen und in Asien hingegen, da sieht man, dass dort ja schon zu einem gewissen Teil halt aufgeholt wurde, was den Wohlstand angeht. Klar, man ist immer noch nicht so wohlhabend wie in Deutschland, aber dort gab es ein großes Wachstum bei den Einkommensbeziehern, das es jetzt in Deutschland in den letzten Jahrzehnten kaum noch gab. Wir haben das ja vorhin schon gesagt, für normale Einkommensbezieher hat sich in den letzten 30 Jahren relativ wenig getan und gerade durch die letzte Inflationswelle hat sich das eigentlich nochmal wieder sehr stark minimiert, was da an Wohlstandszuwächsen über die Jahrzehnte zusammengekommen ist. Es heißt also, während andere Teile der Welt ein dynamisches Einkommenswachstum erlebten in den vergangenen 20, 30 Jahren, hat die deutsche Mittelschicht eigentlich nur minimale reale Zugewinne gesehen.
Jetzt kann man ja sagen, das BIP ist ja auch nicht so groß gewachsen im Westen. Ja, also wenn man das da vergleicht, dann ist das ja eigentlich ziemlich ähnlich mit dem, was der Mittelschicht passiert ist. Wenn man sich aber dann wiederum die Vermögen ansieht oder auch die Leute, die Kapitalerträge erhalten, ja, die davon profitieren, dass der MSCI World gut performt und so weiter, ja, da sieht es ja wieder anders aus. Da gab es ja enorme Zuwächse, aber das lässt sich ja auch dadurch erklären, dass diese Zuwächse erzielt wurden in Ländern, in denen es dieses dynamische Wachstum gab. Ja. Das ist ja eine ganz interessante Situation, dass wenn dann im Fernsehen gesagt wird, der deutschen Wirtschaft geht's gut oder die Börse freut sich, dass das ja eben dann nichts damit zu tun hat, dass es den Arbeitern besser geht, okay, könnte man auch sagen, ja klar, so war es ja immer. Aber interessanterweise auch nicht, dass das wirklich BIP-Wachstum bedeutet, ja, sondern das wird dann oft woanders erzielt. Und jetzt hat ja Branko Milanović das gemacht für die Jahre 1988 und 2008. Und man fragt sich ja, wie sieht das jetzt heute aus? Nun, das dynamische Wachstum lässt natürlich auch in der asiatischen Mittelschicht nach. Jetzt nicht, dass die immer weiter nach oben streben. Aber es ist so, dass sie doch zum Teil die westliche Mittelschicht überholen oder die Position übernimmt. Und jetzt fragt sich Milanović, wie ist denn das mit so einem Positionsverlust, wenn plötzlich also auch eine asiatische Mittelschicht da ist, die auch zum Beispiel konsumfreudig ist. Das kann also passieren, so ein Positionsverlust auch, wenn, wie das ja in Deutschland der Fall ist, die Realeinkommen der Mitte durchaus noch wachsen, aber die anderen wachsen oder wuchsen dann stärker. Milanović schreibt, ist der Positionsverlust von Bedeutung, also der Positionsverlust für die westliche Mittelschicht? In vielerlei Hinsicht nicht. Wir kennen oft nicht einmal unsere nationalen Einkommenspositionen, geschweige denn die globale. In anderer Hinsicht ist er jedoch von Bedeutung. Ein Großteil des Konsums ist globalisiert. Es gibt internationale Güter und Dienstleistungen, die sich nur ausgewählte Segmente der globalen Wohlhabenden oder der globalen Mittelschicht leisten können. Man muss nicht genau wissen, wo man auf der globalen Einkommensleiter steht, aber die Unfähigkeit, bestimmte globale Güter und Dienstleistungen, in Klammern Auslandsreisen, das neueste Smartphone, Abonnements für beliebte Sendungen, der Besuch von Sportveranstaltungen, ohne weiteres zu erwerben, vermittelt diese Botschaft schnell, wenn auch indirekt.
Ja, also gerade bei diesem Thema Urlaubsreisen habe ich schon den Eindruck, dass man in den vergangenen Jahren merkt, dass dort enorme Preiszuwächse zu verzeichnen waren, dass Ziele, die zum Beispiel für so einen deutschen Mittelschichtler, die für den erschwinglich waren, dass sie auch teurer geworden sind, weil es eben global gesehen immer mehr Menschen gibt, die sich das leisten können, dort mal hinzufliegen. Und dann konkurrieren natürlich all diese Menschen um diese Urlaubsplätze, die ja auch eine gewisse Begrenzung erfahren. Also es Man kann ja, die Länder klar. auch nicht überschwemmen mit Touristen. Und dann merkt man da zum Beispiel dann in der realen Welt schon, okay, ja, da wird jetzt was teurer gemacht und dann wird da eigentlich ausgesiebt, wer kann sich das leisten. Jetzt zum Beispiel gerade ist es ja so, es gab ja so eine Riesenwelle von Touristen aus Deutschland in Japan. Ja, da hatte der Yen zwischenzeitlich abgewertet. Dann haben sich die Touri-Zahlen aus Deutschland veranderthalbfacht von einem Jahr aufs nächste. Jetzt sagt dann die Regierung zum Beispiel, okay, dann müssen wir die Kosten solcher für Übernachtungen erhöhen, damit man das wieder ausgleicht, dass man da ein bisschen aussiebt, dass nur bestimmte Leute sich das leisten können. Und dann sieht man relativ schnell, wie dann die Konkurrenz auf einmal unter den Touristen aus aller Welt da ist, die sich das mittlerweile leisten können und dass dann da doch einige auch langsam ausgesiebt werden, auch aus Deutschland. Und das ist dann natürlich ein relativer Stellungsverlust, den man nicht wegreden kann.
Ja. Und auch vielleicht so eine Art Kränkung, die damit einhergeht. Also es ist ja doch tief verankert im Westen, dass man so hinausgeht in die Welt und nur fragt, was kostet es und dann bezahlt. Und plötzlich sind aber andere auch dort, die mit dieser Geste auftreten können. Und dann ist das natürlich auch eine Schwächung, die damit einhergeht. Zudem dann noch generell jetzt nicht die Entwicklung, dass es im eigenen Land so unglaublich vorangeht, dass man sagt, ja, aber hier läuft alles spitze, war nur ein bisschen stressig im Urlaub, sondern es ist generell eine ganz eigenartige Stimmung und die wird dann auch mit Zahlen belegt. Also wir fragen uns ja auch immer, woher kommt eigentlich diese Unzufriedenheit oder dieses Unbehagen, wie immer man das ausdrücken möchte. Und dann findet man ja doch ganz gute Zahlen dafür, dass ja diese Schieflage enorm zunimmt. Und wir haben ja, wie gesagt, jetzt das Thema Vermögen ausgeklammert. Aber wenn man das dann hinzunimmt und das ja auch die ganze Zeit sieht, also man arbeitet ja dann quasi für die Vermögenden, um deren Mieten zu bezahlen, die sie verlangen, dann ist natürlich klar, dass das nicht dazu führt, dass die Leute optimistisch in die Zukunft blicken. Und das ist, glaube ich, durch diese Zahlen sehr gut abgebildet. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und da ist ja auch keine Zukunftsperspektive. Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, in Deutschland ist eher Krisenstimmung. Es gibt keinen, der da irgendwie vermittelt, dass sich da was ändern wird. Es wird ja immer nur gesagt, länger arbeiten oder mal eine Rentenkürzung hinnehmen oder so. Aber es gibt ja keinerlei Perspektive, die realistisch ist, dass irgendwas für die normalen Einkommensbezieher demnächst wesentlich besser wird. Eher muss man sich Sorgen machen, dass es wesentlich schlechter wird.
Wir möchten zum Schluss noch darauf hinweisen, dass uns aufgefallen ist, dass wir mehr gehört als abonniert werden. Ja, also viele hören den Podcast, haben ihn aber nicht abonniert. Wir würden uns freuen, wenn ihr das tut und vielleicht auch dann in einem noch eine positive Bewertung dalasst. Ich will noch darauf hinweisen, dass ich am 23. August mit Stefan Schulz zusammen den Sommersalon in Frankfurt mache. Karten findet man, den Link in der Beschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!